Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 1820, dem Abendjournal im Kontrafunk. Wir starten mit unserer Sendung in die neue Woche mit folgenden Themen. In der CDU dreht sich derzeit alles um eine Lüge. Hat der regierende Bürgermeister in Berlin, Kai Wegner, nun mit Bundeskanzler Friedrich Merz während des massiven Stromausfalls in der Hauptstadt im Januar telefoniert? Oder hat er nicht? Zwischen den Parteifreunden steht es Aussage gegen Aussage. Was das bedeutet und welche Konsequenzen das nach sich ziehen könnte, wird gleich unser Korrespondent in der deutschen Hauptstadt Berlin, Frank Wahrlich, analysieren. Und der plötzliche Tod des US-Senators und Trump-Vertrauten Lindsey Graham sorgte auch heute in den sozialen Netzwerken für Spekulationen. Mit meinem Kollegen Colin McMahon werde ich erörtern, welche Folgen der überraschende Tod des außenpolitischen Hardliners für die USA, aber auch für die Ukraine und den Nahen Osten haben könnte. Wir stellen uns darüber hinaus die Frage, was ist da eigentlich los bei der Schweizer Armee? Nach einer Pannenserie bei Schützenpanzern erhebt die Armee nun Vorwürfe gegen den Technologiekonzern RUAG, der die Fahrzeuge nicht richtig instand gesetzt haben soll. Mein Gesprächspartner Claudio Zanetti meint dagegen, die wahren Gründe für die Probleme liegen nicht zwischen rostigen Schrauben, sondern ganz woanders. Dazu später in der Sendung mehr. Und Thomas Hartung wird für uns die Debatte über die Nennung der Nationalität von Tatverdächtigen kommentieren. Am Mikrofon begrüßt Sie am Montagabend Silke Bonners und ich freue mich, dass Sie heute bei uns sind. Hier ist 18:20 und wir starten unsere Sendung mit einem Blick ins bebende Berlin. Der regierende Bürgermeister Kai Wegner hat am Freitagabend ja seinen Rücktritt als Spitzenkandidat für die Abgeordnetenhauswahl im September erklärt. Zu groß war der Druck aus der eigenen Partei, die Wegner nach seinem Tennismatch während des tagelangen Stromausfalls offenbar als schwach und peinlich empfunden haben. Über die Hintergründe spreche ich jetzt mit Frank Wahrlich. Er ist unser Korrespondent in der deutschen Hauptstadt Berlin. Guten Abend, Frank.
Guten Abend, Silke. Guten Abend.
Frank, steht die CDU jetzt vor einem Scherbenhaufen, wie heute in Kommentaren zu lesen ist?
Nein, die steht nicht vor einem Scherbenhaufen, sondern die steht vor einem Abbild ihrer selbst und ihrer gescheiterten Politik. Ein Scherbenhaufen wäre, wenn jetzt gerade mal ein Glas runterfällt und man sagt, oh Gott, jetzt sind alles in Scherben gegangen. Nein, wir reden über eine Geschichte, die Anfang Januar eigentlich begann, und zwar mit einer Behauptung, die sich später als Lüge herausstellte. Der noch regierende Bürgermeister Kai Wegner, der hat bei dem terroristisch verursachten Stromausfall, das war der größte Terroranschlag wahrscheinlich in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Zehntausende Menschen wurden von Energie, Heizung, Strom abgesprengt. 2000 Betriebe mussten ihr Unternehmen einstellen. Berlin oder ein Teil von Berlin lag im Dunkeln. Und wo lag der Bürgermeister? Das weiß man eigentlich nicht. An dem Tag ist er erst nach einem Tennisspiel mit seiner Senatorin oder seiner Lebensgefährtin wieder aufgetaucht und sagte, oh mein Gott, ich habe den ganzen Vormittag telefoniert, ich habe mit dem Kanzler telefoniert, mit dem Innenminister telefoniert. Und jetzt stellte sich heraus, das stimmt nicht, das war gelogen, weil das Kanzleramt hat jetzt eine Erklärung herausgegeben, ich zitiere mal, da heißt es, während der Dauer des Stromausfalls, also dieses Terroranschlags in Berlin im Januar 26, hat kein persönliches Gespräch mit dem regierenden Bürgermeister von Berlin stattgefunden, weder in Anwesenheit persönlich noch telefonisch. Merz war, anders als auch Merz es behauptete, nicht in diesen Terroranschlag eingebunden. Das war die Geschichte, die kam jetzt heraus. Und der Druck auf Kai Wegner, der im Grunde die Bevölkerung monatelang angelogen hat, und auch das Kanzleramt, welches dieser Lüge nicht widersprochen hat, jetzt macht's Bang und diese Blase ist geplatzt. Und da musste Kai Wegner etwa 80 Tage vor der nächsten Landtagswahl in Berlin zurücktreten. Das ist kein Schabenhaufen, sondern das ist eine selbstverursachte Führungslosigkeit dieser wirklich schwachen CDU in Berlin.
Du hast es eben gerade gesagt, Kai Wegner hat sich ja während des tagelangen Stromausfalls nach dem linksterroristischen Anschlag durchaus als Macher gegeben, der im engen Kontakt zum Bundeskanzler steht. Das Bundeskanzleramt hat auch genau das akzeptiert, hat also nicht widersprochen. Wie kann das sein? Warum hat man dann, man hat also gewusst, dass er lügt. Warum hat man da noch so lange an ihm festgehalten?
Man dachte, man kommt durch mit der Lüge. Es hat sich ja keiner mehr drüber aufgeregt. Wenn die Journalisten, in dem Fall vom Berliner Tagesspiegel, das nicht recherchiert hätten, die bekamen ja keine Auskunft, weder vom Kanzleramt noch von der Senatskanzlei. Das musste erst gerichtlich durchgesetzt werden. Und dieser Durchsetzungsbeschluss, der ist jetzt wirksam geworden. Und siehe da, alle versuchen jetzt einen Rückzieher. Kai Wegner bei seiner Rücktrittspressekonferenz, der hat andauernd gesagt, ach, ich habe da Mist gebaut, ach, ich habe einen Kommunikationsfehler gemacht, ach, ich war sonst zu gut, ach, was tut es mir leid, oh, ich habe mich ja bei den Berlinerinnen und Berlinern entschuldigt. Das ist alles Kokolores. Der Mann hat für seine Partei und vor allem für sich und sein Amt gelogen. Und dabei wäre es so einfach gewesen, da hatte so ein Gerhard-Schröder-Moment, hätte er haben können, der hätte durchsetzungsstark sein können, der hätte im Bild auftauchen können, vor dem Tennisspiel, nämlich dann, als der Anschlag passiert ist. Aber da war der Herr regierende Bürgermeister nicht erreichbar, erst nach dem Tennisspiel mit seiner Lebensgefährtin, die auch noch seine Senatorin ist, vielleicht noch nach einer warmen Dusche, hat er sich gemeldet und tat dann so, als ob er die ganze Zeit engagiert gewesen wäre. Und er sagte, ich habe mich in meinem Arbeitszimmer eingesperrt und habe die ganze Zeit telefoniert. Ein Arbeitszimmer besteht aus einem Telefon, aus einem Computer. Der hätte längst in der Staatskanzlei sein müssen. Da sind nämlich die ganzen Kommunikationsmittel, die er nicht genutzt hat, weil er nicht da war. Da sieht man diese Stadt, die sagt, wir können Krise. Wenn einmal die Krise kommt, die sind noch nicht mal in der Lage gewesen, im Januar in Berlin eine Suppenküche für die Leute aufzustellen, die nichts mehr zu essen hatten, wo keine Küche mehr funktionierte, kein Gasherd mehr. Das war noch nicht mal. Und diese Leute wollen dieses Land kriegstüchtig machen. Da denkt man, ihr behauptet das nur. Und das ist ja das super Peinliche, weil es so deutlich wird, dass hinter all diesen Worten, die sich manchmal als Lügen entpuppen, im Grunde nichts steht. Große Leere.
Du hast es erwähnt, noch nicht mal eine Suppenküche konnte Berlin organisieren. Was ist ihm denn sonst noch so gelungen als regierendem Bürgermeister? Seit April 2023 ist er ja im Amt. Was hat er denn in diesen 3 Jahren geschafft?
Ziemlich wenig. Es soll offenbar so sein, dass man leichter einen Termin auf dem Bürgeramt bekommt, heißt es. Aber er hat den großen Politikwechsel versprochen. Die Stadt soll sauberer werden, frei werden oder freier werden von Kriminalität, Drogensucht, von Sozialraubrittertum. Alles ist nicht passiert. Da hat ein Wechsel versprochen, wie Merz übrigens auch einen Politikwechsel versprochen hat. Und beide gehen zusammen mit einer SPD, die im Grunde jeden Wechsel so klein macht, dass er kaum noch spürbar ist und sich eine Richtung nicht ändert. Die Stadt ist vermüllter als vorher. Es gibt mehr Schießereien als vorher. Es gibt mehr Verbrechen und Unsicherheiten und Drogenhandel als vorher. Aber Kai Wegner hatte immer Bella Figura gemacht mit einem regenbogenfarbenen Fächer, wenn er auf irgendwelche Veranstaltungen und Feste der lesbisch-schwulen Gemeinschaft in Berlin ging, die eine starke Wählerschaft auch ist. Er hat Fotos geliefert, aber er hat keine Politik geliefert. Er hat sie im Grunde verweigert.
Aber nochmal zurück zu dem eigentlichen Thema. Ich meine, wir reden hier immerhin über den folgenschwersten Berliner Stromausfall der Nachkriegsgeschichte. Mit den heutigen Erkenntnissen, wie ist denn das Verhalten von Bundeskanzler Friedrich Merz während dieser Tage einzuordnen?
Naja, ein Kanzler, in dessen Hauptstadt das Licht ausgeht, der es nicht mal nötig findet, selbst zu telefonieren und zu sagen, warum geht das Licht aus? Was ist da passiert? Wer ist für diesen Anschlag verantwortlich? Was können wir tun? Ein Kanzler, der keine Empathie gegenüber seiner Bevölkerung zeigt, das war auch so ein Gerhard Schröder-Moment, wo damals bei dem Hochwasser Gerhard Schröder mit Brioni-Anzug und Gummistiefeln, das hat funktioniert. Ein Friedrich Merz weiß der Geier, wo er war. Tennis spielen sicher nicht und für Golf spielen war es zu kalt. Nein, er blieb im Kanzleramt und hat sich nicht darum gekümmert. Und das Kanzleramt gibt ja zu, es haben keine Telefongespräche stattgefunden. Vielleicht hat er sich aus der Zeitung informiert.
Das ist der Punkt. Es hat ihn nicht interessiert oder er hat das nicht so wichtig empfunden. Er sagt selbst, nein, es gab keine Telefongespräche. Wird Friedrich Merz unbeschadet aus dieser Affäre herausgehen?
Der hat schon so viele Schrammen und Dellen in seiner Politkarosserie. Ich glaube, eine Delle mehr oder weniger macht dann auch nichts. Er wird ja nicht zurücktreten. Es gibt auch keinen Grund für einen Politikwechsel dieser Bundesregierung. Das ist eine Schramme oder eine Delle mehr. Das kann er leicht aussitzen. Allerdings, vielleicht fragen seine Mitarbeiter die schlaue KI. Denn Friedrich Merz ist übermorgen am Mittwoch vor der Bundespressekonferenz zu seiner Sommerpressekonferenz. Und da wird diese Sache wird sicherlich ein Thema werden. Aber man sieht, wenn einer gestürzt ist, wie Wegner, dann versucht der andere, damit er nicht mitstolpert, damit die Dellen nicht zu groß werden, versucht er den Rückzug und sagt, ich habe damit nichts zu tun, das war alles seine Sache, ich bin der Bundeskanzler. Aber das wird man mal sehen. Aber jetzt gibt es ja auch mittlerweile einen Nachfolger. Wegner ist mit seiner Tennispartnerin oder seiner Senatorin oder seiner Lebensabschnittsgefährtin gleich nach dem Rücktritt in den Urlaub gefahren. Und jetzt ist eine neue Figur aufgetaucht und die soll 70, 80 Tage lang Wahlkampf machen. Und dabei steht die CDU von 28% bei der letzten Wahl in den Umfragen bei schlappen 17%. Und das war vor dem Rücktritt.
Genau, nun soll Finanzsenator Stefan Evers CDU-Spitzenmann zur Berlin-Wahl im September werden. Wie tritt er denn auf?
Naja, der Spitzenkandidat ist Finanzminister und weil unter dem Regierungschef Wegner die Kultursenatoren reihenweise das Handtuch geschmissen haben, die letzte Kultursenatorin, gegen die ermittelt mittlerweile die Staatsanwaltschaft, muss Evers auch den Kultursenator geben. Und ein Beispiel nur, ein Finanzminister von einer so überschuldeten Stadt müsste auf das Geld achten. Der Kultursenator vielleicht eher nicht. Es wird vor einem Theater mitten in Berlin ein 10 mal 20 Meter großes Schwimmbecken jetzt aufgebaut. Finanziert vom Finanzsenator, genehmigt und erlaubt von dem Kultursenator. Beides sind eine Person und diese Stadt ist überschuldet. Und das ist eigentlich die einzige Leistung oder Nichtleistung des Finanzsenators und die einzige Leistung des Kultursenators Evers, sowas ermöglicht zu haben.
Bei der Emmy-Party am vergangenen Freitag in Berlin, bei der ja Stars und Sternchen zu Gast waren, haben sich erstmals Prominente kritisch zur Regierungspolitik geäußert. So klar habe ich das zumindest bisher noch nicht gehört. Ändert sich da gerade was? Was ist deine Einschätzung?
Naja, das sind vier Damen auf der Suche nach einem PR, bevor in Berlin die Sommerpause ausbricht und keine bunten Veranstaltungen und keine Partys mehr sind. Also, ich glaube, man muss sich noch nicht mal die Namen merken. Das sind die ersten kritischen Bemerkungen, die dann heißt, mein Gott, was für eine Regierung. So kann man doch nicht regiert werden, das finden wir aber nicht gut. Jetzt kommen die raus, bekommen ihre 15 Minuten Berühmtheit und man wird sehen, wie sich das entwickelt. Das ist erstmal ein Stückchen PR von Leuten oder von Frauen, die diese PR glauben, nötig zu haben. Aber es ist natürlich eine völlig andere Sound, als wir vorher hörten. Der vorherige Sound war eine regierungskonforme Lobhudelei über Corona, über Migration, über gutes Regieren. Das ändert sich. Mal sehen, ob so etwas Wellen schlägt. Mutig ist es schon. PR hat es gebracht. Wir unterhalten uns ja drüber. Aber mal sehen, was bei rauskommt, wer sich dem noch anschließt. Und der Sommer ist lang und Sommerlochthemen werden gesucht. Und Schauspielerinnen, die ein bisschen PR haben wollen, die finden sich immer.
Mit unserem bundespolitischen Korrespondenten Frank Wahrlich in Berlin sprach ich über einen Bundeskanzler, der nach einem massiven Anschlag auf das Berliner Stromnetz nicht mit dem regierenden Bürgermeister und Parteifreund Kai Wegner gesprochen haben will. Vielen Dank, lieber Frank, für deine Einschätzung.
Gerne, Silke, gerne.
Hier ist 1820, live im Kontrafunk. Der überraschende Tod des US-Senators und Trump-Verbündeten Lindsey Graham am Samstagabend sorgt auch heute für Schlagzeilen. Graham war überraschend mit 71 Jahren in seiner Wohnung in Washington verstorben. Grahams Büro veröffentlichte mittlerweile die genaue Todesursache. Der Senator sei an einem Riss der Hauptschlagader infolge einer Herzerkrankung gestorben. Ich bin jetzt verbunden mit meinem Kollegen und Amerika-Experten Colin McMahon. Guten Abend, Colin.
Hallo, Silke.
Zunächst zu einer Sache, die mir wirklich aufgefallen ist. Das Büro des verstorbenen Senators hatte anfangs von einer kurzen, schweren Krankheit als Todesursache gesprochen und nun explizite Details genannt. Ist das eine Antwort auf die Theorien, die auch heute in den sozialen Netzwerken kursierten?
Ja, bei so einem plötzlichen Todesfall spekuliert man natürlich im Internet sehr gerne, vor allem bei so einer kontroversen Figur wie Lindsey Graham. Aber das Büro des Senators in Washington hat die Todesursache jetzt veröffentlicht. Das ist eine geplatzte Aorta am Herzen. Und ich habe mit Medizinern gesprochen, das ist also nicht etwas, was man richtig faken kann. Das ist etwas, was auch ganz normal vorkommt, sage ich mal, im medizinischen Betrieb. Das ist nichts Außergewöhnliches, dass die Leute an einem Aorta-Aneurysma-Knallauffall sterben. Das ist medizinischer Alltag und ist leider jetzt im Fall von Lindsey Graham wohl so passiert.
Aber warum, denkst du, sind diese Verschwörungstheorien im Umlauf? Graham hatte ja einen Tag vor seinem Tod noch die Ukraine besucht.
Angefangen hat, glaube ich, die Pro-Israel-Aktivistin Laura Loomer, die gesagt hat, das muss untersucht werden, da stecken die Russen dahinter, das ist einfach zu auffällig. Dann kamen wieder diejenigen, die Israel immer die Schuld geben und sagen, die Israelis haben ja aus dem Weg geräumt. All diese Leute haben für ihre Behauptungen überhaupt keine Beweise.
Wer war Lindsey Graham denn überhaupt? Wofür ist er bekannt?
Lindsey Graham ist so ein klassischer Republikaner. Man bezeichnet ihn auch als einen Neokonservativen, als einer der führenden Neokons. Für mich ist er einfach ein Republikaner der alten Schule, eher der Ronald Reagan-Schule, der 33 Jahre bei der Luftwaffe gedient hat, als Luftwaffenreserveoberst den Dienst verlassen hat und 2002 in den Senat für South Carolina gewählt wurde und dort immer so eine klassische republikanische Politik der alten Schule betrieben hat und sich ganz stark für die Ukraine eingesetzt hat, gegen Russland, auch für Israel und für die iranische Opposition und gegen das Regime. Und böse Zungen würden behaupten, Lindsey Graham hat noch nie einen Krieg gesehen, den er nicht unterstützt hat.
Er galt ja als außenpolitischer Hardliner. Wieso ist er oder war er eine so umstrittene Figur? Du hast das ja vorhin schon angedeutet.
Naja, also er war natürlich Luftwaffenveteran und auch aus einem Bundesstaat, der sehr stark mit dem Militär verbunden ist. Die Marines sitzen in South Carolina. Es ist ein sehr patriotischer, ein sehr republikanischer Staat. Dort gibt es auch viele Verteidigungsindustrie. Und dort war es ganz natürlich, dass er so eine Linie fährt, wobei er sich wohl nicht persönlich besonders bereichert hat. Also er starb mit 1,5 Millionen Vermögen. Also es ist keiner, der sich von der Rüstungslobby hat kaufen lassen, sondern das hat er wirklich aus Überzeugung gemacht und hat sich meiner Meinung nach einfach wie ein klassischer Konservativer für ein starkes Amerika in der Welt eingesetzt.
Wie hat denn US-Präsident Donald Trump auf Lindsey Grahams Tod reagiert und was bedeutet dieser Verlust auch für ihn und die Republikaner?
Er hat ihn gleich natürlich gewürdigt und sein Entscheiden beklagt, wobei die Männer sich nicht immer grün waren. Also 2016, als Trump das erste Mal angetreten ist, gehörte Lindsey Graham zu den Never-Trumpern, die Republikaner, die absolut gegen diesen Außenseiter war. Er befürchtete, dass er zu nah an Wladimir Putin und an Russland sei und hat gegen ihn kandidiert. Und als er dann ausgeschieden ist aus dem Rennen, hat er Ted Cruz als Establishment-Kandidaten unterstützt und Trump sogar als Rassisten und als religiösen Fanatiker sogar dargestellt, was sehr seltsam ist. Aber nach Trumps Sieg haben die Männer sich sehr schnell geeinigt, sind dann Golfpartner geworden und das wurde eine wunderbare Freundschaft. Obwohl Lindsey Graham wirklich so fast so ein rotes Tuch ist für die MAGA-Bewegung, die America First-Bewegung, Leute wie Steve Bannon und Marjorie Taylor Greene, die ihn immer wieder zitiert haben als jemand, der uns in endlose Kriege treibt, der nur für die Rüstungsindustrie Lobbyarbeit betreibt und ihn wirklich da als fast als Hassobjekt gemalt haben.
Ich habe es anfangs erwähnt, Lindsey Graham hatte am Tag vor seinem Tod die Ukraine besucht und dort auch den ukrainischen Präsidenten Selenskyj getroffen. Welche Rolle spielte er in der Ukraine?
Er war ein ganz starker Befürworter der Ukraine, schon seit dem Maidan 2014, hat mit John McCain also diesen Putsch oder diesen Regierungswechsel in der Ukraine unterstützt, ganz stark. Er hat sich auch sehr schnell für eine Bewaffnung der Ukraine ausgesprochen und seit dem Ausbruch des Krieges im Februar 2022 war er, sage und schreibe, 10-mal in Kiew, er hat sich mit Volodymyr Selenskyj getroffen und für eine Aufrüstung der Ukraine eingesetzt, letztens für die Marschflugkörper, die Tomahawk-Raketen, damit die Ukraine immer weiter ins russische Kernland angreifen kann und wird somit von den Kriegskritikern als absoluter Kriegstreiber und Säbelrassler gesehen.
Aber wie ließ sich das deiner Einschätzung nach zusammenbringen? Einerseits war Graham ein klarer Trump-Verbündeter, nach anfänglichen Schwierigkeiten. Andererseits doch sein gutes Verhältnis zu Selenskyj und seine Unterstützung. Gab es da nicht zwangsläufig Konflikte und wie wurden die gelöst?
Ja, die Männer hatten ein sehr gutes privates Verhältnis. Wie gesagt, sie haben zusammen Golf gespielt. Das hat viel damit zu tun gehabt. Lindsey Graham war auch unglaublich charmant. Er hatte diesen Südstaaten-Charme. Er war einer der wenigen, die heutzutage in der vergifteten Atmosphäre in den Vereinigten Staaten es geschafft haben, immer noch mit den Demokraten zum Beispiel zusammen zu arbeiten. Er hat viele Gesetzesinitiativen mit seinem Kollegen Richard Blumenthal von den Demokraten lanciert und war wirklich einer, der es geschafft hat, Leute zu verbinden, auch mit einem einstigen Gegner wie Donald Trump. Auch wenn ihre Politik sich manchmal widersprach, war er doch so gewinnend und charmant, dass er es geschafft hat, diese Gräben zu überwinden.
Colin, was bedeutet sein plötzlicher Tod nun für die Ukraine?
Ja, die Ukraine verliert damit einen ihrer wichtigsten Fürsprecher auf jeden Fall. Also Lindsey Graham hat seit dem Maidan die Unabhängigkeit der Ukraine unterstützt, gegen Russland, war immer einer von diesen traditionellen Republikanern, die Russland als Gegenspieler Amerikas sehen. Und das konnte Zelensky sehr geschickt nutzen. Lindsey Graham hat immer für die amerikanische Waffenlieferungen an die Ukraine plädiert. Und ihn jetzt zu verlieren, das wird ihn natürlich einiges kosten.
Schauen wir auf Grahams Rolle im Nahen Osten. Wie schätzt du diese ein?
Er war auch ein sehr starker Befürworter von Israel und der iranischen Opposition, des Iran-Krieges. Also Benjamin Netanyahu und sogar der Hardliner Itamar Ben-Gvir haben beide seinen Tod sehr schnell bedauert öffentlich. Und Israel verliert einen großen Freund, hat Netanyahu gesagt damit. Und genauso geht es der iranischen Opposition, also vor allem das Pro-Pahlavi-Lager. Ich war ja am 14. Februar auf der großen Demo an der Theresienwiese, wo eine 250.000 Menschen gekommen waren, um den Kronprinzen Pahlavi zu hören. Und da hat Lindsey Graham überraschenderweise einen Abstecher von der Münchner Sicherheitskonferenz gemacht und dort eine flammende Rede für die Unabhängigkeit, die Freiheit des iranischen Volkes gehalten. Und diese Geste lanciert, wo er die iranische Löwen- und Sonnefahnen hochgehalten und geschwenkt hat. Damit hat er sich einen Platz für immer in den Herzen der iranischen Opposition ergattert.
Du hast persönlichen Kontakt auch mit Anhängern der verschiedenen Lager. Wie wurde er international wahrgenommen? Nimm uns da mal mit.
Ja, die eher Friedensbewegten, die sehen ihn als absoluten Hetzer und Kriegstreiber, als Säbelrassler mit Blut an den Händen. Er hat in Gaza zum Beispiel dazu aufgerufen, das Ganze platt zu machen und das militärische Vorgehen Israels immer vehement unterstützt. Gleichzeitig wird er von den iranischen Oppositionellen extrem hochgehalten. Sie nennen ihn Onkel Lindsey und feiern ihn als ihren größten Befürworter in Washington, der natürlich das Ohr von Donald Trump hat. Und er hatte wahrscheinlich auch großen Einfluss auf die Entscheidung am 28. Februar, den Iran anzugreifen. Denn kurz zuvor auf der SICO hat er im Prinzip nochmal bestärkt, dass Amerika hinter der iranischen Opposition steht, für einen Regimewechsel plädiert und trat dort mit dem Kronprinzen auf der Münchner Sicherheitskonferenz auf und war also eine der wenigen Figuren aus dem offiziellen Washington, die mit Kronprinz Pahlavi auftreten und da ganz explizit ausdrücklich für einen Regimewechsel plädiert haben. Und das wird von der iranischen Opposition natürlich sehr geschätzt.
Wie bewertest du Lindsey Grahams Rolle in Bezug auf die NATO und Europa?
Er war auch einer, der Brücken schlagen kann. Er ist ja im Prinzip ein Verbündeter von Marco Rubio, dem Außenminister, und jemand, der immer auf der Münchner Sicherheitskonferenz war, dieses Jahr auch, und dort Brücken geschlagen hat zu den europäischen Kollegen, vor allem die europäischen Kollegen, die die Ukraine unterstützen. Und das stärkt natürlich jetzt das NATO-kritische Lager in der Trump-Regierung. Der Wegfall von Lindsey Graham, damit geht den Europäern und der NATO auch eine wichtige Stimme verloren.
Du hast es angedeutet, Lindsey Graham wurde aber durchaus auch als Falke, als Kriegstreiber gesehen. Zu Recht?
Ja, interessanterweise ist er die ganz große Ausnahme. Er ist ein Politiker, der tatsächlich auch im Krieg gedient hat. Er war als Reserveoffizier im Irak und in Afghanistan. Er war jetzt nicht in einer kämpfenden Einheit, er war Militäranwalt. Aber er war tatsächlich in diesen Ländern zu Kriegszeiten, als es gefährlich war. Er war schon am ersten Golfkrieg beteiligt. Und es ist somit ein glaubhafter Fürsprecher für das amerikanische Militär und die amerikanische Machtprojektion. Und so jemanden findet man nicht so schnell wieder.
Im Internet kursieren Verschwörungstheorien zum plötzlichen Tod des US-Senators Lindsey Graham. Über seine Rolle in der internationalen Politik sprach ich mit meinem Kollegen und Amerika-Experten Colin McMahon. Vielen Dank, Colin, für diese Informationen.
Gerne.
Sie hören 1820, das Abendjournal im Kontrafunk. Welchen Anteil trägt der Schweizer Technologiekonzern RUAG an der Panzerpannenserie bei der Schweizer Armee? Diese behauptet, die Probleme liegen nicht nur am Alter der Fahrzeuge, sondern auch an der fehlerhaften Instandsetzung durch die RUAG. Diese widerspricht. Aber Fakt ist, die rund 8200 jungen Menschen, die in der Schweiz kürzlich ihre Rekrutenschule bei der Armee begonnen haben, müssen fleißig improvisieren, da nicht ausreichend funktionsfähiges Material zur Verfügung steht. Oder knirscht es gar nicht nur in den Ketten, sondern ganz woanders? Darüber spreche ich jetzt mit dem Altnationalrat und Unternehmer Claudio Zanetti. Guten Abend, Herr Zanetti.
Guten Tag, Frau Brunnes.
Herr Zanetti, reden wir zuerst über die neue Rekrutenschule. Wenn so viele Panzer Antriebsprobleme haben und nicht funktionieren, wie können die jungen Leute denn dann überhaupt daran ausgebildet werden? Üben die mit Attrappen?
Nein, nicht mit Attrappen, aber wir haben auch hervorragende Simulatoren. Also von dem her würden viele Armeen staunen, was die Schweiz in 17 Wochen da zustande bringt, in dieser kurzen Schule mit diesem Personal, das sie hat. Aber es ist natürlich schon nicht so, wie es sein sollte, dass da plötzlich so viele Fahrzeuge nicht mehr funktionieren. Wobei, man muss immer bedenken, im Militär, die Dinge gehen kaputt, also die beweglichen, also die Fahrzeuge gehen kaputt an Standschäden. Die werden einfach zu wenig gebraucht, das meiste, sonst wäre das schon etwas anderes. Und zum Glück haben wir keinen Krieg, brauchen wir nicht die ganze Zeit. Aber auch die anderen Fahrzeuge, oder die stehen häufig rum. Und wenn man sich jetzt vorstellt, bei diesem Wetter auch, diese Hitze, dann wird es wieder kalt, dann regnet es wieder Sturm, Hagel und so weiter. Und die Fahrzeuge werden kaum bewegt. Dann nehmen die einfach enormen Schaden. Also auch finanziell, das ist mit Abstand der größte Teil der Kosten, was da in diesen Fahrzeugparks anfällt.
Geben Sie uns doch mal einen Gesamtüberblick. Wo genau knirscht es denn noch in der Armeeausstattung?
Die Ausstattung ist gar nicht so wichtig. Ausstattung kann man kaufen. Das Problem ist die Ausrichtung und das Konzept. Sehen Sie, unsere Armee hat ja einen Auftrag. Und der ist in der Bundesverfassung beschrieben. Da heißt es drin, die Schweiz hat eine Armee, die ist nach dem Milizprinzip organisiert und sie dient der Kriegsverhinderung und trägt zur Erhaltung des Friedens bei. Jetzt haben wir aber seit einigen Jahren, seit den 1990er Jahren, also seit 30 Jahren, richtet sich einfach alles aus an der EU, am Internationalismus. Und wir hatten 1988 eine Abstimmung, ob die Schweiz überhaupt eine Armee haben soll. Da hat der Bundesrat damals erklärt, die Schweiz hat keine Armee, die Schweiz ist eine Armee. Als es losging da vor ein paar Jahren in der Ukraine, musste unser Armeechef eingestehen, ja, wenn wir in einen solchen Krieg verwickelt wären, dann wäre nach 2-3 Wochen wär's vorbei. Und die Armee ist so schwer geschädigt, dass es auf die paar Panzer, die noch nicht mehr funktionieren, eigentlich wirklich nicht drauf ankommt. Ich habe sogar selber auch schon die Frage gestellt, ketzerisch. Ich war immer ein großer Befürworter der Armee. Ich habe auch selbst freiwillig zusätzlichen Militärdienst geleistet. Aber heute sage ich ja, wozu brauchen wir denn eigentlich noch eine Armee? Was wollen wir denn eigentlich verteidigen, wenn bereits es reicht, dass irgendein internationales Gremium sagt, ja, wenn ihr dieses oder jenes nicht macht, liebe Schweiz, dann kommt ihr auf eine schwarze Liste oder ihr werdet aus dem Horizon-Programm der EU geworfen. Und da knickt unser Bundesrat ein. Weiß die Regierung überhaupt, was die Interessen dieses Landes sind? Ich meine, die werden alle vereidigt, und sie schwören und geloben da feierlich, dass sie die Rechte und Freiheiten des Schweizer Volks verteidigen wollen. Aber sie machen jeden Tag das Gegenteil. Und irgendwann kommt der Punkt, ja, Moment, wozu brauchen wir denn eigentlich Armee? Und dann heißt es, da ja, die Demokratie, die Neutralität sei überflüssig, brauche es nicht mehr, es sei nicht mehr zeitgemäß. Ja, Moment, die Neutralität muss ja auch nicht zeitgemäß sein. Die richtet sich nämlich an die Politiker, nicht an das Volk. Es soll verhindern, dass die Politiker sich da in außenpolitische Händel begeben und das Volk in Frieden leben kann. Das ist die Idee der Neutralität, nicht weil wir feige sind.
Könnte sich die Schweiz denn überhaupt noch mit dem Material, vielleicht auch mit dem fehlenden Willen, überhaupt noch verteidigen?
Wir haben wichtige Teile unserer Materialherstellung, Kriegsmaterial, haben wir ins Ausland verscheppert oder eingestellt. Ich meine, unsere hervorragenden Sturmgewehre. Kaum war dieser Auftrag durch, hat dieses Unternehmen, das diese Gewehre hergestellt hat, gesagt, ja, wir machen jetzt sind wir in der Verpackungsindustrie tätig. Wir hatten hervorragende Unternehmen der Rüstungsindustrie. Jetzt haben wir eigentlich noch Rheinmetall, also ein deutsches Unternehmen, das da Grosskasse macht. Sie sind noch in der Schweiz tätig. Ich finde auch sehr, sehr wichtig, dass wir eine Rüstungsindustrie haben, aber die wurde ebenfalls auch seit Jahrzehnten bekämpft. Sei etwas Unanständiges und so weiter. Und jetzt sehen wir plötzlich, wir haben das gar nicht da, wir sind nicht mehr auf der Höhe der Zeit, oder nehmen wir die Rüstungszusammenarbeit mit Israel. Zwei kleine Länder, eines davon wirklich im Krieg, das um sein Überleben kämpft. Wenn Israel einen Krieg verlieren würde, wäre es weg, wäre die Geschichte Israels zu Ende. Und wir haben sehr eng und gut mit Israel zusammengearbeitet. Das wurde plötzlich aufgrund von politischen Maßnahmen wurde das da eingeschränkt. Oder je stärker die Linke wird, desto antisemitischer ist auch die Politik. Die Bürgerlichen haben nicht mehr die Kraft, zu Israel zu stehen. Man hat vieles dort eingestellt und natürlich verloren. Wir haben es mit Italien da vermasselt. Einfach so kleine Sachen, zum Beispiel als die Frecce Tricolore, eine der weltbesten Flugformationen, stolz der italienischen Nation, hat einen fürchterlichen Unfall. Wenig später hätte ein Flugmeeting stattfinden sollen in der Schweiz. Der Bundesrat hat nichts Gescheiteres gewusst, als die auszuladen, die Italiener. Das sind einfach so Sachen, wo einfach die Politik die militärische Notwendigkeit übertünkt und dann kann nichts Gutes herauskommen dabei. Es geht nicht um ein paar Panzer, wie gesagt, die kann man kaufen oder herstellen. Da gibt es.
Naja, das ist klar. Ich höre aus Ihren Worten, dass Sie sagen, natürlich, die Schweiz ist absolut verteidigungsfähig, da gibt es keine Risiken, wir müssen uns um nichts Sorgen machen, alles klar.
Moment.
Aber wie viel Geld und wie viel Zeit würde es denn dauern oder kosten, um die Schweizer Armee wieder verteidigungsfähig zu machen?
Jetzt reden Sie schon wieder von Geld.
Nee, ich rede von Zeit.
Krieg kommt jetzt auch nicht gerade morgen. Die Frage ist, wollen wir dieses Land überhaupt verteidigen oder wollen wir mit den anderen mitmachen? Verstehen Sie, wir haben meines Erachtens eine Riesenflasche im Moment als Chef des Departements für Verteidigung und Sport. Dieser Mann, der Herr Pfister, der wurde nur gewählt, weil man seinen Konkurrenten damals bei der Wahl nicht wollte. Der war etwas EU-kritischer, also hat man den anderen genommen. Der Mann, alles was den befähigt ist, er stand zur rechten Zeit am rechten Ort, deshalb wurde er gewählt. Jede wichtige Frage in der Schweiz richtet sich an diesem Ziel aus.
Wer trägt denn Ihrer Meinung nach die Verantwortung für diese Entwicklung?
Ja, natürlich die Politik, das ist ja klar. Man hat einfach 30 Jahre nur das Falsche gemacht. Ich meine, wir haben ja nur noch bei unseren Militärakademien haben wir nur noch so deutsche Experten, die uns sagen, wie es geht, Leute, die Schweiz gar nicht richtig verstanden haben und Leute, die nur noch internationalistisch denken. Oder wenn sie den Nationalstaat eigentlich schon aufgegeben haben, ja, wozu soll sich der Nationalstaat denn überhaupt noch verteidigen? Das gilt für Deutschland übrigens genau das Gleiche. Aber es geht um die Idee, wozu brauchen Sie eine Armee? Das ist das Wichtige. Wollen Sie unabhängig leben? Wollen Sie Ihre Souveränität schützen? Oder glauben Sie, dass irgendjemand von der EU, dass Frau von der Leyen Truppen schicken wird oder dass sie die NATO Truppen schicken wird? Ich meine, wir hatten diese Idee vor ein paar Jahren, Sicherheit durch Kooperation. Wir sehen doch, dass diese Sicherheit durch Kooperation nicht funktioniert. Jedes Land müsste so stark sein, dass die anderen mit ihm kooperieren wollen und dass die Abschreckung funktioniert. Und das hat man total erschlitten lassen. Die Dissuasionswirkung ist am Boden. Da lachen die Leute. Ich meine, wir hatten früher, hatte die Schweiz innerhalb von 24 bis 48 Stunden, konnten wir 600'000 Leute unter die Waffen bringen. Das hatte keine andere Armee auf der Welt sonst. Jeder Soldat wusste, wo in welchem Schulhaus muss er einrücken in der Schweiz, wo muss er danach hin, wo kriegt er seine Ausrüstung, alles. Hat man alles aufgehoben, es musste alles NATO-kompatibel gemacht werden. Wir haben eine Sprache in der Armee, die kaum jemand mehr versteht. Die ganze Organisation wurde umgebaut. Zum Beispiel hatten wir ein hervorragendes Flughafenregiment, das den Flughafen beschützen musste, also Zürich und Genf. Diese Soldaten dort hatten zwei volle Ausrüstungen. Wenn die aufgeboten wurden, also damals noch mit Pager, oder mit SMS oder was auch immer, konnten die direkt einrücken und die hatten dort ihr ganzes Zeug und jeder wusste genau, an welche Ecke des Flughafens er gehen muss. Jetzt hieß es die NATO, wir haben keine Regimente mehr, also wurde das Flughafenregiment abgeschafft. Obwohl genau für das Flughafenregiment wahrscheinlich etwas vom Wichtigsten wäre, kritische Infrastruktur. Und man hat einfach, weil die NATO etwas anderes sieht, hat man das gemacht.
Okay, aus Ihren Worten lese ich oder höre ich, wenn sich politisch nichts ändert, ist die Schweiz stromreif. Habe ich Sie richtig verstanden?
Ja, selbstverständlich. Aber natürlich, aber nicht nur die Schweiz. Auch die anderen. Ich meine, da kommt es doch auch auf die Zusammensetzung drauf an. Auch mein, wenn wir mit der Zuwanderung, wenn wir die Zusammensetzung der Bevölkerung so stark verändern und bei uns in der Schweiz ein Bevölkerungsanteil bis 27% Ausländer, die leisten also kein Militär, die zahlen auch nichts für die Sicherheit. Das soll jetzt vielleicht geändert werden. Jetzt fragen Sie ja, wer geht denn überhaupt noch ins Militär? Und wie geschlossen ist dann diese Armee? Also nehmen wir an, es gibt da irgendwie einen Krieg gegen ein islamisches Land. Und dann sieht es dann plötzlich komisch aus, wenn Sie da einen Drittel der jungen Soldaten plötzlich Muslime sind. Auf welcher Seite denn die stehen, das ist dann nicht mehr so ganz klar. Und mit einem Viertel oder mehr als ein Viertel von Ausländern im Land müssen Sie dann auch mit großen inneren Unruhen rechnen und so weiter. Also es ist so vieles nicht mehr klar, was Sie eigentlich schützen wollen. Und wenn es nicht die Souveränität ist des Landes, dann frage ich mich, was ist es dann? Da kommen unsere Politiker und sagen, wir müssen ein Zeichen setzen, eben mit der Neutralität. Ja, wir müssen uns beteiligen. Also wenn wir dann so weit sind, dass wir Schweizer Soldaten, junge, tüchtige Schweizer Männer und Frauen irgendwie einen Befehl, die dieser Halbverrückten da von Brüssel, der Frau von der Leyen und Konsorten unterstellen müssen, dann hat die Schweiz keinen Sinn mehr, dann braucht es sie nicht mehr. Und nur, dass unsere Politiker da beim Cocktail da in Brüssel da hinstehen können und sagen, ja, wir setzen ein Zeichen. Nein, sie setzen kein Zeichen. Sie opfern junge Schweizer, die leben sollten, für irgendeinen Krieg, der uns nichts angeht.
In der Schweizer Armee läuft es nicht rund, aber das Grundproblem sei ein ganz anderes. Das sagt Altnationalrat und Unternehmer Claudio Zanetti. Einen schönen Abend Ihnen noch.
Danke, gleichfalls.
Dass Fakten benannt werden, das sollte eigentlich das Grundverständnis von Staat und Medien sein. Doch ausgerechnet diese tun sich oftmals schwer damit, besonders wenn es darum geht, bei Verbrechen die Nationalität von Tatverdächtigen zu nennen. In einer Selbstverpflichtung, dem deutschen Pressekodex, heißt es, es sei darauf zu achten, dass eine Erwähnung nicht zu einer diskriminierenden Verallgemeinerung führt. Bis jetzt hat das auch die Polizei in Baden-Württemberg so gehandhabt. Nennung der Nationalität nur, weil ein sachlich begründetes öffentliches Interesse daran besteht, wer auch immer dieses definieren wollte. Damit ist jetzt Schluss. Die Nationalität von Tatverdächtigen soll künftig grundsätzlich und nicht wie bisher erst auf Nachfrage genannt werden. Thomas Hartung kommentiert.
Verallgemeinerung ist keine Diskriminierung. Das ist vielleicht der einfachste und zugleich anstößigste Satz, den man in dieser Debatte sagen kann. Der Debatte um die Nennung der Nationalität von Straftätern. Denn genau daran krankt die deutsche Öffentlichkeit seit Jahren. Sobald aus vielen Einzelfällen ein Muster erkennbar, eine Gruppe statistisch beschrieben wird, ertönt sofort der vertraute Alarm. Pauschalisierend, stigmatisierend, diskriminierend. Als sei schon der Schritt vom Einzelnen zum Typischen moralisch verwerflich. Dabei ist genau dieser Schritt die Grundlage jeder vernünftigen Ordnung. Jede Krankenkasse verallgemeinert Erkrankungsrisiken. Jedes Curriculum verallgemeinert Bildungsfähigkeiten. Jeder Versicherer verallgemeinert Schadenswahrscheinlichkeiten. Niemand würde einer Brandversicherung vorwerfen, sie diskriminiere Häuser mit Schilfdach, weil sie ein höheres Risiko kalkuliert. Auch die Polizei arbeitet selbstverständlich mit Mustern, Täterprofilen, Deliktschwerpunkten. Aber sobald es um Kriminalität und Nationalität geht, soll plötzlich verboten sein, was sonst ganz normal ist, aus vielen Fällen einen Befund zu bilden. Genau deshalb ist die neue baden-württembergische Regel so bemerkenswert. Die Polizei soll die Nationalität von Tatverdächtigen künftig grundsätzlich nennen, hat der neue Innenminister Manuel Hagel jetzt entschieden. Im Prinzip gilt nun, bei wenigen Ausnahmen, Informationen werden benannt statt pädagogisch dosiert. Das ist kein Rechtsruck, sondern eine späte Rückkehr zur Normalität. Denn das eigentliche Problem war ja gerade die Willkür. Mal wurde die Nationalität genannt, mal nicht, mal nur auf Nachfrage, mal nur dann, wenn sie gerade ins gewünschte Bild passte. Genau diese Uneinheitlichkeit hat Vertrauen beschädigt. Wenn Bürger den Eindruck gewinnen, Informationen würden nach Opportunität und nicht nach Regeln mitgeteilt, dann suchen sie sich andere Quellen. Dann gewinnt nicht die Besonnenheit, sondern der Verdacht. Nun gibt es in Deutschland, nicht aber in Österreich und der Schweiz, den Pressekodex. Darin heißt es, dass Medien die Herkunft nennen können, wenn ein begründbarer Sachbezug besteht. Die Absicht dahinter ist nachvollziehbar, man will verhindern, dass pauschale Ressentiments entstehen. In der Praxis wurde aus dieser Vorsicht aber oft ein Denkverbot. Nicht mehr die Relevanz eines Merkmals entschied, sondern die Angst vor den möglichen Schlussfolgerungen der Öffentlichkeit. Genau da beginnt die deutsche Selbsttäuschung. Denn Überrepräsentanz ist kein Vorteil, sondern ein Befund. Allein Baden-Württemberg registrierte 2025 fast 95.000 nicht-deutsche Tatverdächtige. Das entspricht über 43% aller Tatverdächtigen bei 15% Bevölkerungsanteil. Bei Gewalt, Messer und bestimmten Sexualdelikten sind die Unterschiede noch markanter. Darüber muss man sprechen dürfen, ohne sofort in die moralische Verdachtszone geschoben zu werden. Gerade seit 2015 ist diese Debatte politisch aufgeladen. Denn wir schaffen das war nicht nur ein Satz, sondern ein Regierungsnarrativ. Und wenn nun gerade bei Syrern oder Afghanen in bestimmten Deliktfeldern eine Überrepräsentanz diskutiert wird, dann geht es eben nicht nur um selektive Statistik, sondern darum, den politischen Migrationskurs nicht zu gefährden. Der Bürger soll die Folgen der Massenzuwanderung tragen, hohe Unterbringungs- und Integrationskosten akzeptieren, aber bei Kriminalität möglichst nicht zu genau hinschauen. Nicht, weil die Zahlen unbedeutend wären, ist die Empfindlichkeit zu groß, sondern weil sie ein Märchen beschädigen. Ein Blick in den deutschsprachigen Raum zeigt übrigens, Deutschland war mit seiner Verkrampfung eher ein Sonderfall. In Österreich nennt die Polizei Herkunft und Staatsangehörigkeit seit langem weitgehend selbstverständlich. In der Schweiz war die Praxis zwar föderal uneinheitlich, bewegt sich inzwischen aber ebenfalls in Richtung Transparenz. Deutschland musste also wieder einmal erst lange gegen die Wirklichkeit anmoralisieren, bevor es sich langsam normalisiert. Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen nennen schon länger die Nationalität. Nun könnte man einwenden, aber was nützt die, wenn immer mehr Menschen eingebürgert werden? Das ist ein entscheidender Punkt. Dann würde oft der Name mehr verraten als die Nationalität. Der Schritt kommt also womöglich sogar zu spät. Denn die juristische Kategorie Deutsch wird unter Bedingungen massenhafter Einbürgerung immer weniger mit biografischer, kultureller oder sozialer Herkunft identisch sein. Trotzdem bleibt die Richtung richtig. Der demokratische Bürger hat ein Recht auf Wirklichkeit, nicht auf pädagogisch gefilterte Haltbarkeit. Denn wer schon den Befund moralisch verbieten will, bekämpft nicht Vorurteile, sondern Erkenntnis.
Sie hören die Stimme der Vernunft kurz vor den Nachrichten. Und das war 1820, das Live-Journal am Montagabend im Kontrafunk. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Kollegen Andreas Horn in der Technik und Max Stadler in der Redaktion. Und natürlich bei Ihnen, liebe Hörer, für Ihr Interesse. Morgen begrüßt Sie hier bei 1820 am Mikrofon meine Kollegin Silke Hasselmann. Für heute verabschiedet sich Silke Bunners. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut.